HR Info. Netzwelt.
Die Digitalisierung in der Bildung ist eine Dauerbaustelle. Das haben wir in der ARD-Themenwoche Zukunft der Bildung in dieser Woche an manchen Stellen ziemlich eindrücklich vorgeführt bekommen. Digitale Klassenzimmer, ja, die gibt es. Smartphone im Unterricht, ja, hier und da findet das auch mal statt. Was fehlt, ist Geld und Infrastruktur, gut ausgebildetes Personal und gelegentlich auch die Bereitschaft, mitzumachen und die Herausforderung Digitalisierung anzunehmen. Digitales in Schule und Bildung. Warum ist das immer noch eine Baustelle in Deutschland? Ich versuche in HR Info Netzwelt Antworten zu finden. Mein Name ist Udo Langenohl. Die Ausstattung mit Hard- und Software, Note 5. Wartung und Support vorhandener Technik, Note 6. Fortbildungsmöglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer, Note 5. Mit so einem Zeugnis würden wir in der Schule das Klassenziel nicht erreichen. Diese Noten gaben viele Schulleiter in ganz Deutschland, als die ARD die Bewertung der Digitalisierung an den Schulen abfragte. Der Stand der Dinge, zusammengefasst von Kilian Pfeffer.
Die Digitalisierung an Deutschlands Schulen, wenn man mit Stefanie Hubig, Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, spricht, kann man einen leisen inneren Seufzer hören.
Ich vergleiche das immer mit einer Großbaustelle mit ganz vielen Gewerken, die alle gleichzeitig, an denen allen gleichzeitig gearbeitet wird. Und am Ende muss das ganze Haus stehen und auch noch modern und beständig sein.
Großbaustelle, da dürften viele an den noch nicht eröffneten Pannenflughafen BER denken. Dass in den Schulen die Digitalisierung eine viel stärkere Rolle spielen muss, haben die Kultusminister der Länder eigentlich schon vor Jahren erkannt und Ende 2016 die Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschiedet. Darin heißt es:
Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt werden zur zentralen Voraussetzung für soziale Teilhabe, denn sie sind zwingend erforderlich für einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg.
Schülerinnen und Schüler sollen zum Beispiel lernen, wie man Informationen oder ganze Angebote im Internet wie YouTube oder Facebook analysieren und kritisch bewerten kann, wie man sicher speichert, wie man seine Privatsphäre schützt oder Algorithmen programmiert. Dafür müssen die Lehrpläne geändert werden. Wie sieht es dabei aus? Der aktuelle Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz dazu in einem schriftlichen Statement:
Die Länder arbeiten derzeit intensiv an der Überarbeitung der Lehrpläne und der damit verbundenen Umsetzung der digitalen Strategie der KMK.
Das heißt so viel wie: tatsächlich umgesetzt ist noch nichts. Und wie sieht es in den Schulen aus? Die ehemalige Lehrerin Ilka Hoffmann kümmert sich bei der Lehrergewerkschaft GEW um das Thema Digitalisierung. Ihre Einschätzung?
Dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben, um diese beiden Sphären Schule und Digitalisierung zusammenzubringen.
Einer der wichtigsten Punkte: viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich gar nicht in der Lage, das Thema zu vermitteln, weil es in ihrer eigenen Ausbildung eben keine Rolle gespielt hat, meint Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung.
Es ist nach wie vor so, dass man heute Lehrerin und Lehrer werden kann, ohne sich auch nur einmal mit einem medienpädagogischen Thema im Studium zu beschäftigen. Und das geht einfach nicht mehr.
Die Auswirkungen sind dramatisch, so sieht es jedenfalls der Jugendforscher Klaus Horollmann.
Das ist eine ganz katastrophale Situation. Das lernen die jungen Leute tatsächlich zu einem großen Teil nicht in der Schule, mit den digitalen Geräten umzugehen. Das Handy wird weggeschlossen, statt zu einem Trainingsinstrument im Bildungsbereich. Und das liegt daran, dass, ich schätze, ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer faktisch nicht die Kompetenz haben.
41% der Azubis halten die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Feld für inkompetent, eine hochproblematische Entwicklung. Es ist viel zu tun. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen weitergebildet werden, die Schulen müssen Konzepte entwickeln. An allen Schulen muss technische Infrastruktur aufgebaut, die Bildungspläne und die Ausbildungsgänge überarbeitet werden. Die Digitalisierung in Deutschland, eine Großbaustelle.
Kilian Pfeffer zum Zustand der digitalen Bildung in Deutschland. Der Hessische Landtag hat im September das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur angenommen, ein ziemlich sperriger Begriff. Auslösend dafür war der zwischen Bund und Ländern verabschiedete Digitalpakt. Hessens Schulen soll endlich der Weg in die digitale Zukunft des Lehrens und Lernens geebnet werden. Und dafür stehen unter anderem knapp 500 Millionen Euro zur Verfügung. Wohin soll, wohin wird dieses Geld fließen? Lehrerverbände beklagen, dass Lehrkräfte statt Unterricht zu halten, die IT warten müssen und Support für Infrastruktur leisten müssen. Ich habe vor dieser Sendung mit Alexander Lorz gesprochen. Er ist der hessische Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz und ich habe ihn gefragt, Herr Lorz, steht auch Geld für Personal zur Verfügung, das sich um das ordnungsgemäße Funktionieren der angeschafften Hardware kümmert?
Also es ist völlig klar, dass wir auch dafür entsprechende Supportlösungen brauchen. Das kann nicht die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern sein, sozusagen im Nebenberuf noch als IT-Administratoren zu fungieren, auch wenn das in der Vergangenheit sich einfach so entwickelt hat, weil es auch nicht anders ging. Die 500 Millionen aus dem Digitalpakt selbst sind zunächst einmal nur für die technische Infrastruktur. Das heißt auch, die Frage des IT-Supports liegt zunächst einmal in der Zuständigkeit der Schulträger, wobei man zum Aufbau professioneller Supportstrukturen Mittel aus dem Digitalpakt einsetzen kann. Aber quasi das kommunale Personal, was dann erforderlich ist, das bleibt natürlich bei den Kommunen. Wir sind im Moment da im Gespräch mit den Schulträgern, wie man das entsprechend regeln kann. Wir gehen auch ein bisschen in Vorleistung mit den 500 Verwaltungskräften, die wir jetzt von Seiten des Landes finanzieren, um die Schulträger und natürlich dann am Ende die Schulen auch an dieser Stelle von Aufgaben zu entlasten. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch gemeinsame Lösungen finden werden.
Geld, Herr Lorz, kauft keine Kompetenz, das kennen wir aus dem Fußball, das ist eine Binse. Wir haben im Rahmen der Vorbereitung zur ARD-Bildungswoche viele Schülerinnen und Schüler zum Stand der Digitalisierung an ihrer Schule befragt und da sagten mir etliche, ja, wir haben tolle Tablets, wir haben sogar WLAN, aber die Lehrer, die haben einfach zu wenig Ahnung. Fortbildung ist nötig, das kann man daraus ableiten. Ist dafür Geld da? Ist dafür Zeit da?
Also wir arbeiten ja über den Digitalpakt hinaus in unserem Programm Digitale Schule Hessen noch mit drei weiteren Bausteinen. Pädagogische Software, Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler und natürlich Qualifizierung der Lehrkräfte, weil wir wissen, dass es ohne das nicht geht. Diese Beobachtung, die Sie beschreiben, ist ja völlig zutreffend. Wir haben schon seit die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschiedet wurde, also in den letzten beiden Jahren, unseren Einsatz in dieser Hinsicht massiv verstärkt. Also Fachberatung, Qualifizierungsangebote. Man muss aber ehrlicherweise sagen, man braucht auch die qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbilder dafür. Das dauert auch eine Weile, die sozusagen heranzubilden. Deswegen geht dieser Aufbau nur sukzessive vonstatten. Und wir werden sicherlich auch nach Kooperationspartnern, also nach externen Anbietern Ausschau halten müssen, um hier wirklich auch flächendeckend in dem erforderlichen Ausmaß Qualifizierungsangebote machen zu können.
Entscheidend ist ja auch der Umgang mit dieser Technik im Unterricht. Müssen die Lehrpläne der Digitalisierung angepasst werden? Muss die Digitalisierung vielleicht sogar stärker auch Inhalte im Unterricht bestimmen künftig?
Ich denke, das wird sich ganz automatisch ergeben und das ist auch etwas, was sich durch alle Fächer hindurchzieht. Das betrifft jetzt, ich sag mal, den Stoff, der im Unterricht vermittelt wird, als solchen nicht, sondern es ist ja eine Frage vor allem der Methodik. Aber ja, wir haben dafür auf der Ebene der Kultusministerkonferenz einen Kompetenzrahmen verabschiedet, mit dem wir die Fachcurricula jetzt auch sukzessive überarbeiten wollen. Und speziell hier in Hessen haben wir den Schulen auch schon einen Praxisleitfaden zur Verfügung gestellt, in dem sich auch Unterrichtsbeispiele finden, wie man eben die digitalen Medien in den unterschiedlichen Fächern einsetzen kann.
Beim Vergleich der Grundschulen mit anderen oder allen anderen Schulformen, kann man sagen, zeigt sich, dass es gerade eben bei diesen Grundschulen, die an der Umfrage zur ARD-Themenwoche beteiligt waren, eine große Unzufriedenheit mit der Ausstattung mit Tablets und interaktiven Tafeln gibt. Also da scheint es wohl sehr im Argen zu liegen. Nach welchem Schlüssel soll denn die Digitalisierung vorangetrieben werden? Nach welchem Schlüssel sollen diese 500 Millionen Euro verteilt werden?
Also das Geld fließt ja zunächst einmal an die kommunalen Schulträger, sowohl das Bundesgeld als auch das, was wir als Land dazugeben. Und insofern ist es natürlich auch am Ende eine Entscheidung vor Ort, wie genau die Verteilung stattfindet. Für die Verteilung auf die einzelnen Schulträger haben wir jetzt erstmal den einfachsten aller Schlüssel gewählt, nämlich die Verteilung nach Schülerzahlen. Da haben wir also noch nicht nach Schulformen differenziert. Aber wir bilden jetzt vor Ort regionale Steuergruppen zwischen unseren Schulämtern und den Schulträgern. Da wird man sich die Anträge und die Bedarfe im Einzelnen anschauen. Und da können auch entsprechend Schwerpunkte regional oder in einzelnen Schulformen gesetzt werden.
Schaut man sich international um, in Schulen, ja selbst in Kitas, dann fällt auch, es gibt Länder, in denen Kinder schon in der Grundschule damit beginnen, Software zu schreiben, Apps zu entwickeln. Also die programmieren richtig. Halten Sie das vom didaktischen Ansatz her für einen guten Punkt, für einen wichtigen Punkt?
Also ich glaube, wir sollten uns damit ganz offen beschäftigen. Ich bleibe allerdings auch dabei, die klassischen Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben, Rechnen, die werden wir auch im digitalen Zeitalter jedenfalls bis auf Weiteres weiter brauchen. Und das ist natürlich die erste Aufgabe der Grundschule, das zu vermitteln. Aber ich glaube, das schließt den Einsatz digitaler Medien und auch zum Beispiel so eigenes kleines Programmieren von Apps oder dergleichen keineswegs aus, sondern das kann man auch durchaus sinnvoll miteinander verzahnen.
Stichwort Smartphone und App im Unterricht. An manchen Schulen ist das immer noch undenkbar und verpönt. An anderen Schulen ist es alltäglich. Kontinuität sieht eigentlich so ein bisschen anders aus. Warum gibt es denn da keine klaren Richtlinien, keine didaktischen Konzepte für digitalen Unterricht, jetzt gerade zum Beispiel auch mit einem Smartphone? Warum ist das so divers, so uneinheitlich in hessischen Schulen oder auch in anderen Schulen in der Bundesrepublik?
Naja, wir haben auch durchaus eine Handreichung etwa zum Jugendmedienschutz, wo wir etwa konkrete Beispiele für Nutzungsvereinbarungen auch enthalten sind, die eine Schulgemeinde zweckmäßigerweise für die ganze Schule festlegen sollte. Die Erfahrung ist auch die, wenn eine Schule sich einmal an Smartphone-Nutzung gewöhnt hat und das funktioniert, geht sie davon ja nicht wieder weg. Also die Entwicklung läuft da schon relativ klar in eine Richtung. Aber ich möchte jetzt auch keiner Schule von oben oktroyieren, dass sie jetzt ab nächste Woche also überall Smartphones zu nutzen hat. Das muss sich auch irgendwo organisch entwickeln. Da brauche ich die Vorbilder, da brauche ich die Lernbeispiele. Aber wie gesagt, die kommen automatisch, also die werden einfach immer zahlreicher.
Digitalisierung hin, Hardware her. Viele Schüler der 8. Klassen, die sind nicht in der Lage, im Netz kompetent und kritisch mit Inhalten umzugehen. Medienkompetenz, das Wort haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Ist es nicht längst Zeit für ein Schulfach Medienkompetenz, damit das in der Schule Gelernte auch kritisch, selbstbestimmt und frei im Alltag angewandt werden kann?
Ja, ich weiß, das ist immer der Charme der einfachen Lösung. Wenn ich feststelle, dass irgendetwas neu gelehrt werden muss, mache ich ein neues Schulfach, dann steht es drauf und dann muss das ja auch entsprechend, müssen das auch entsprechend die Inhalte sein. Aber das ist nicht unbedingt immer der Königsweg. Ich glaube, gerade bei der Medienkompetenz kommt es ja darauf an, dass man das nicht in einem separaten Zeitfenster macht, nach dem Motto, jetzt machen wir digitale Medien und der ganze Rest des Unterrichts findet dann wieder analog statt, sondern das durchdringt ja im Prinzip alle Fächer, durchdringt den ganzen Unterricht, ist also so das, was wir ein Querschnittsfach nennen. Und dafür brauchen die Lehrer natürlich gute Beispiele, eben Handreichungen, wie sie das in den einzelnen Fächern zum Einsatz bringen können. Die haben wir zum Teilweise schon geliefert, versuchen wir auch über die Entwicklung der pädagogischen Software weiterzuliefern. Und darüber hinaus wollen wir auch eine Servicestelle für verantwortungsvolle Mediennutzung gemeinsam mit unserem neuen Digitalministerium aufbauen, die alle Anstrengungen in dieser Hinsicht koordinieren soll.
Wie soll die aussehen? Gibt es da schon konkrete Ideen?
Nee, da entwickeln wir gerade gemeinsam mit dem Digitalministerium ein Konzept dafür. Wie gesagt, es gibt schon viele, viele Projekte, die draußen im Feld unterwegs sind, wo das gemacht wird. Und es geht jetzt darum, das auch eben sinnvoll zu verzahnen und zu koordinieren.
Ich habe mit dem hessischen Kultusminister und Präsidenten der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz zum Stand und der Zukunft der Digitalisierung an hessischen Schulen gesprochen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Im Gespräch mit dem hessischen Kultusminister habe ich gefragt, warum es an manchen Schulen möglich ist, Smartphones im Unterricht zu nutzen. An anderen Schulen hingegen ist es verpönt. Markus Schaper war an der Marienschule in Fulda. Hier ist das Smartphone im Unterricht eigentlich schon ganz normal.
Please get out your smartphones and your Instagram profiles that you have made for Melinda, our protagonist.
Yes, here you can see our
Da fallen Begriffe wie Smartphone und Instagram-Profil, und zwar zu Beginn einer Englischunterrichtsstunde. Wo gibt's denn sowas? An der Marienschule in Fulda, einer Mädchenschule. Klassenlehrer Tobias Haas unterrichtet dort Englisch und Geschichte in einer 10. Klasse. Smartphones kommen bei ihm zum Einsatz, wenn es in einer bestimmten Unterrichtsphase sinnvoll ist.
Beispielsweise, wenn man eine Lektüre hat und eine Charakterisierung zu einer Figur schreiben soll. Wie würde das Instagram-Profil von so einer Person aussehen? Was für Bilder hätten die gepostet? Wie hätten die ihre Gefühle ausgedrückt? Wie repräsentiert sich diese Figur selbst? Dafür sind diese Medien im 21. Jahrhundert unheimlich wertvoll. Die Mädchen kennen die wissen, wie sie damit umgehen und es ist einfach ein Teil ihres Lebens.
Für ihr Medienkonzept ist die Marienschule in Fulda 2017 von der Initiative MINT Zukunft schaffen mit dem Siegel Digitale Schule belohnt worden. In jedem Klassenraum gibt es beispielsweise WLAN und internetfähige Smart-TVs. Peter Bach unterrichtet Mathematik und Physik und ist außerdem für den Medienentwicklungsplan verantwortlich. Der Einsatz von Smartphones und kostenlosen Apps im Schulunterricht ist Teil des Medienkonzepts. Sinn können Apps in jedem Schulfach machen, meint der Medienbeauftragte.
Das Wichtige ist, dass diese Apps nicht um ihrer selbst willen verwendet werden, sondern dass es tatsächlich Szenarien sind, die durch die Apps besser werden. im Unterricht.
In seinem Physikunterricht sieht Peter Bach ganz klar solche Verbesserungen.
Die Messung der Schallgeschwindigkeit. Das ist ein Experiment, das hat man vorher, wenn überhaupt, nur als Lehrerexperiment vorgeführt. Jetzt kann man das im Zweierteam mit zwei Handys relativ schnell machen. Die Schülerinnen können mit dem Handy oder der entsprechenden App innerhalb von 10 Minuten die Schallgeschwindigkeit messen.
Zwei Vorteile liegen dabei für Peter Bach auf der Hand. Die Schülerinnen können das Experiment selbstständig durchführen und sie setzen die neuen Medien ein und lernen so das Smartphone noch einmal anders kennen, nämlich als sehr leistungsfähigen Minicomputer. Sophia geht in die 10. Klasse und ist, kein Wunder, absolut überzeugt.
Der Unterricht ist auf jeden Fall interessanter geworden. Es macht einfach mehr Spaß und es motiviert auch. Und dann ist es halt auch cool, wenn man das in der Schule benutzen darf und benutzen kann.
Und was ein Teil ihres Lebens ist, ist auch eine Säule des Medienkonzepts an der Marienschule in Fulda. Das eigene Smartphone.
Wir wollen diese Geräte tatsächlich auch in der Schule haben. Wir wollen keine Parallelwelt sein und wir wollen auch keine zusätzlichen Geräte haben, die vielleicht ein beschränktes Spektrum abbilden und die vielleicht von der Schule kontrolliert werden, sondern wir wollen tatsächlich, dass diese Geräte, die im Alltag der Schülerin die größte Rolle spielen, auch in der Schule benutzt werden.
Bring your own device lautet das Motto. Das vertraute Handy soll es sein, mit dem sich die Schülerinnen auskennen. Das bedeutet zwar viele verschiedene Handys, aber die verwendeten Apps funktionieren alle mit Android und iOS. Auch eventuelle Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Smartphones spielen für den Unterricht keine Rolle.
Wir hatten letzte Stunde uns das Krisenjahr 1923 angeguckt. Nehmt bitte eure Smartphones raus. Ich habe einen kleinen Test zum Wiederholen vorbereitet und ich hätte gern, dass wir die ersten zwei Fragen mal zusammen durchgehen, um zu gucken, ob es funktioniert. Seid ihr soweit?
Ja.
Markus Schaper mit einem Bericht von der Marienschule in Fulda. Wir haben gehört, dort werden Smartphones schon regelmäßig im Unterricht eingesetzt. Birgit Koch ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Hessen und sie ist jetzt bei uns im Studio, Frau Koch. Der hessische Kultusminister Lorz hat vorhin zu Beginn der Sendung in dem Gespräch gesagt, es kann nicht die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern sein, sozusagen im Nebenberuf, noch als IT-Systemadministratoren zu fungieren, auch wenn es sich in der Vergangenheit so entwickelt hat, weil es nicht anders ging. Interessanter Aspekt. Kennen Sie diese Probleme aus dem Alltag Ihrer Kolleginnen und Kollegen an den Schulen? Ist das so?
Ja, das ist so. Ich finde es zunächst mal sehr erfreulich, dass der hessische Kultusminister das mal so klargestellt hat. Darüber freuen wir uns. Das ist auch unsere Position natürlich. Nur die Situation, die Arbeit an der Schule, an den Schulen ist eine andere. Also hier ist die Realität einfach, die erschlägt es. Und natürlich gibt es unzählige Kolleginnen und Kollegen, die da die Administratorentätigkeiten machen für meinetwegen eine Deputatstunde. Das ist unsäglich und das muss dringend geändert werden. Und von daher, wenn das unser Kultusminister so sieht, dann kann ich ja nur sagen, Herr Lorz, machen Sie was und ändern Sie den Zustand. Und natürlich ist Herr Lorz an der Stelle fein raus, weil er sagt, naja, das ist jetzt nicht Aufgabe des hessischen Kultusministeriums, das machen die Schulträger. Also das HKM ist für die Lehrkräfte zuständig, die Städte und Kommunen als Schulträger für die Gebäude und Ausstattung, also für die Räume und für die sächliche Ausstattung. Und dann wird halt gesagt, naja, dann ist der Schulträger zuständig, aber nicht das HKM.
Aber wir wissen ja, in den Kommunen sind die Kassen leer oder ziemlich klamm. Selbst etliche Rathäuser in Hessen, die können sich's nicht oder nur mit Mühe leisten, einen Systemadministrator, eine technische versierte Fachkraft dafür abzustellen, dass die IT funktioniert. Wo soll denn da Personal, wo soll Geld dafür herkommen, dass das jetzt an den Schulen nicht mehr von den Lehrkräften gemacht wird?
Naja, da liegt ein großes Problem. Und aber die Schulträger müssen diese Aufgabe ernst nehmen, endlich ernst nehmen. Sie müssen sie anpacken und sie müssen wissen, das ist eine Daueraufgabe. Ja, wir haben da eine Daueraufgabe und die muss mit Dauerstellen hinterlegt sein. Wir gehen davon aus, dass ca. 400 Endgeräte, also PCs, Tablets, einen Systemadministrator, Administratorin brauchen. Das ist so die Marge, die wir auch in anderen Unternehmen so rausgefunden haben. Und diese personelle Ressource muss her. Wir haben dafür sogar einen Vorschlag gemacht. Wir haben ja zum Digitalpakt von dem Geld, es kommt ja einmal Geld vom Bund. Zusätzlich müssen ja die Bundesländer aber auch etwas geben. Und Hessen rühmt sich ja nun, dass sie nicht nur die vorgeschriebenen 10% geben. Hessen sagt nein, wir nehmen 25%. Diese 25% werden wieder aufgeteilt zwischen Land und Kommunen. Und wir haben gesagt, diese Teil der Kommunen, also diese 12,25%, die soll man doch bitte hernehmen, nicht für technische Geräte, für WLAN oder Infrastruktur. Nein, die soll man doch bitte hernehmen, um hier Personal einzustellen, die diese Geräte eben auch dann wartet, repariert, in Schuss hält. Und ja, das war unser Vorschlag. Ich finde ihn immer noch bestechend, weil damit ja wirklich was vorankäme in Hessen.
Nun wissen wir aber auch, 500 Millionen Euro, das klingt im ersten Moment sehr, sehr viel. Aber auf der anderen Seite haben wir viele Schulen, die noch nicht mal einen vernünftigen Internetanschluss haben. Ja, wenn die so ein bisschen, sag ich mal, abseits der Städte liegen, auf dem Land draußen und an der Peripherie vielleicht einer Gemeinde, da fehlt es bisweilen sogar an DSL-Anschlüssen. Das heißt, diese 500 Millionen sollen ja in Hardware, in Infrastruktur gehen. Reicht denn das überhaupt? Was meinen Sie?
Nein, natürlich reicht das nicht. Das ist auch jedem klar. Und Sie haben den Zustand ja selbst beschrieben. Ja, auch die Schulen in Frankfurt haben kein WLAN. Ja. Nein, wir haben in einer Studie errechnet, dass die bereitgestellten Mittel von 5,5 Milliarden Euro bundesweit sind ungefähr ein Viertel des Bedarfs, den wir haben an den allgemeinen Schulen und an den berufsbildenden Schulen. Man muss ja sehen, dass auch jede Schulform andere Bedürfnisse hat. Ja, also eine berufsbildende Schule braucht andere sächliche Voraussetzungen als, wenn man so will, eine Grundschule. Und das ist mal gerade ein Viertel des Bedarfs. Das ist eine Hausnummer. Und ich frage mich auch, was ist in 5 Jahren? Geräte gehen kaputt, sie müssen erneuert werden. Es reicht nicht ein einmaliger Digitalpakt. Man könnte sich jetzt schon wieder hinsetzen und sagen, wir brauchen den Digitalpakt 2. Ich glaube, das hat ja auch Herr Lorz als Präsident der Kultusministerkonferenz auch schon angemahnt. Also man muss da einfach vorausschauend agieren und gucken, ja.
Wir haben im Rahmen dieser Bildungswoche in der ARD Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland befragt, wie zufrieden sie denn sind mit der Ausstattung der Schulen. Haben viele gesagt, ja, ist gar nicht so schlecht. Wir haben WLAN, wir haben Tablets, wir haben auch PCs. Hier und da gibt es Arbeitsgruppen, die Roboter bauen dürfen, Roboter bauen können. Tolle Sachen werden da gemacht. Aber die Schülerinnen und Schüler sagten auch, was uns fehlt, sind kompetente Lehrer. Viele sagten, wir kennen uns mit den Sachen besser aus als die Lehrkräfte und daraus leite ich mal ab, Fortbildung ist nötig, muss sein, dafür ist aber kein Geld da. Wir wissen ja, dass diese 500 Millionen Euro zweckgebunden sind für Infrastruktur. Mit Geld allein lässt sich keine Kompetenz kaufen. Wie nötig ist Fortbildung für Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Also zunächst mal so der Pauschalvorwurf, Lehrkräfte haben zu wenig Ahnung, weise ich an dieser Stelle erstmal zurück. Ich sag mal, wenn wir doch wissen, dass die Infrastruktur nicht gewartet wird, nicht gepflegt wird, dann mag das an mancher Stelle den Schülern auch so erscheinen, dass Lehrkräfte keine Ahnung haben. Aber so in dieser Pauschalität, nein. Und natürlich, Fortbildung ist nötig, in jedem Bereich nötig, gerade aber auch in diesem Bereich. Und wir wissen aber, und das ist klar, die Fortbildung hessenweit ist in der Kapazität in allen Bereichen unheimlich heruntergefahren worden. Es ist nur noch ein Stückwerk an Fortbildung vorhanden. Wir brauchen für die Bereiche Pädagogik Fortbildung. Wir brauchen vor allem im Bereich jetzt, wenn wir über Digitalisierung reden, inhaltliche Fortbildung. Es braucht gar nicht so viel technische Sachen, sondern wir müssen überlegen, was braucht man zum Beispiel auch im Fach Sport in der Sekundarstufe 1 in der 8. Klasse einer Gesamtschule? Was kann man da an dem Punkt in allen einzelnen Fächern, ich nehme da auch kein Fach aus, was können wir da inhaltlich auf den Weg bringen? Und da denke ich, an diesen Fortbildungen mangelt es. Und ich finde ganz wichtig, dass Lehrkräfte nicht immer nur, also die Fortbildung läuft nebenbei. Ja, vielleicht mal am Nachmittag, nachdem man in der Schule gearbeitet hat und dann nochmal 2-3 Stunden. So geht Fortbildung nicht. So geht Fortbildung überhaupt nicht. Das muss eine längere Zeit sein, wo Kollegen gemeinsam, vielleicht auch ganze Jahrgangsteams gemeinsam etwas entwickeln für ihre Fächer inhaltlich. Also das wäre eine ganz wichtige Sache. Die Schulen sind ja jetzt sollen ja auch jetzt ein Medienkonzept erstellen, jede Schule für sich. Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir haben. Also viel in der hessischen Kultuspolitik wird ja gerne von oben nach unten durchgestellt an die Schulen im Sinne von, seht zu, wie ihr klarkommt. Das ist bei Inklusion so. Das war bei der Integration der Geflüchteten so. Und das ist jetzt wieder so, jede Schule ein Medienkonzept. Ja, wann soll man es machen? Mhm. Und da wäre eine gute, angeleitete Fortbildung für die Schulen absolut wichtig.
Das heißt, es fehlt an Leitlinien auch im Digitalen oder für das Digitale?
Ja, es gibt, ich sag mal, kein Konzept. Es gibt kein Konzept, wie diese Digitalisierung jetzt an den einzelnen Schulen, ich sage auch, da muss man die Schulform genau angucken, Schule ist nicht Schule, da gibt es kein Konzept. Ja, und das ist natürlich auch eine Kritik, die wir an das hessische Kultusministerium haben.
Ich höre da heraus, aus dem, was Sie gesagt haben, entscheidend ist der Umgang mit der Technik im Unterricht. Wie gehe ich damit um? Welche Konzepte habe ich da? Müssen vielleicht die Lehrpläne der Digitalisierung angepasst werden? Oder muss die Digitalisierung vielleicht stärker sogar das Curriculum bestimmen? Oder geht das schon zu weit?
Nein. Also die Digitalisierung muss nicht stärker das Curriculum bestimmen. Auf keinen Fall. Ich denke, es ist ja festgelegt in jedem Fach, welche Kompetenzen erworben werden sollen. Mhm. Und ich sehe hier das Erlernen des Umgangs mit der Technik als eine Methode. Es ist eine Methode, eine Hilfe, aber nicht Selbstzweck an sich. Und das darf Technik nie sein, auch Digitalisierung nicht. Und wir müssen wieder genau hier gucken, von welchen Schülern sprechen wir, in welcher Schulform. Das muss genau auf die Schüler abgestimmt werden, ja. Und ja, von daher denke ich, ist das auf keinen Fall ein eigenes Fach. Ja, mhm. Es wird ja immer im Moment, ich glaube, Italien hat gestern das Fach Klimawandel etabliert. Ja, es wird ganz oft nach neuen Fächern geschrien. Mhm. Ja, das Fach Glück. Mhm. Ja, oder besser schlafen. Also es gibt alle möglichen Forderungen an neuen, nötigen Schulfächern. Da sage ich erstmal nein, weil wo soll man das im Stundenplan noch unterbringen? Mhm. Was soll man dafür streichen? Also nein.
Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über Medienkompetenz reden. Es gibt Schulen, es gibt Kindergärten, Kitas im Ausland. Da sitzen die ganz Kleinen schon da und programmieren. Die basteln Apps, die schreiben Software. Das geht ziemlich weit. Halten Sie das für einen sinnvollen Ansatz, um die ganz Kleinen schon oder auch die Erstklässler, Zweitklässler in der Grundschule an Digitalisierung heranzuführen? Das begegnet Ihnen ja zwangsläufig auch in dem Alter schon jeden Tag im Alltag.
Also ich denke, die Aufgabe von Schule, also hier von Grundschule, ist es nicht, dass Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Apps programmieren. Ich sage an der Stelle auch deutlich, das wird auch unterschiedlich in der GEW diskutiert. Es gibt Stimmen und Meinungen, die sagen, man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Und es gibt andere, und dazu würde ich mich zählen, die sagen, nein, also es geht in der Grundschule erstmal darum, dass Kinder die Welt des Lernens entdecken, dass sie lesen, schreiben, rechnen, beziehungsweise Mathematik auch als Raum der Welt entdecken. Das sind für mich zunächst mal die wichtigen Aufgaben, die Grundschule da leisten muss. Und das geht nur natürlich in einer guten Beziehung auch zu den zwischen Kindern und Schülerinnen und Schülern und ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Und also ich sehe da das Programmieren von Apps nicht in der Grundschule, ganz offen.
Da sind Sie sich erstaunlich einig mit dem Kultusminister. Im Rahmen der ARD-Bildungswoche kam auch heraus, viele Schüler der 8. Klasse sind nicht in der Lage, im Netz kompetent und kritisch mit Inhalten umzugehen. Stichwort Fake News. Ist es nicht vielleicht längst Zeit für ein Schulfach Medienkompetenz? Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, nee, man muss nicht für alles ein eigenes Schulfach haben. Aber es ist ja wichtig, dass die Kinder, dass die Jugendlichen lernen, kritisch, selbstbestimmt, frei im Alltag mit dem, was jeden Tag auf sie einprasselt, digital umzugehen. Ich denke da auch an die Fähigkeit, eben zwischen Spreu und Weizen, zwischen Fake und Fakten im Netz unterscheiden zu lernen.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass man zwischen Fake und Fakten unterscheiden lernt. Und das ist auch Bildungsauftrag der Schule, dazu Schülerinnen und Schüler zu befähigen. Aber ich sehe nicht, dass es dazu ein neues Fach Medienkompetenz braucht. Ich sehe das als grundsätzlichen Bildungsauftrag, Medienkompetenz der Schulen. Ich sehe es aber auch als Querschnittsaufgabe für alle Fächer an der Schule und auch für alle Lehrkräfte an der Schule. hier tätig zu werden. Und hier sind eben alle Fächer gefragt. Und von daher, ja, ich denke, Schule muss Kinder, Jugendliche zu mündigen Bürgern erziehen. Und da sind auch ganz besonders die Fächer der politischen Bildung gefragt, hier auch Medienkompetenz anzuwenden und zu lernen.
Wir haben in dieser Sendung von einer Schule in Osthessen gehört, in der ganz bewusst und zielgerichtet Smartphones im Unterricht schon eingesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es viele Schulen in Hessen, in denen das Smartphone verpönt ist. Da ist der Einsatz im Unterricht ja undenkbar. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass das so uneinheitlich gehandhabt wird?
Ich kenne die Berichterstattung auch. Man muss einfach wissen, es geht hier in der besagten Schule um eine Privatschule in Fulda. Eine Privatschule, die mit Handys arbeiten, das ist etwas, was wir als GEW ablehnen. Es gibt ja dieses Bring Your Own Device, also bring dein eigenes Gerät mit. Das ist nicht der Weg, den wir sehen. Wir gucken ganz genau auch auf Bildungsgerechtigkeit und Gerechtigkeit. Und ich glaube gerne, dass in dieser Privatschule jeder sein eigenes Handy hat. Davon können wir aber nicht erstmal so ausgehen. Und wie ist das in der Brennpunktschule? Ja, irgendwo in Kassel oder Frankfurt. Wie sieht es da aus? Wo bleibt da die Bildungsgerechtigkeit? Abgesehen davon sehe ich bei der Benutzung von Handys noch andere Probleme. Haben alle Handys ausreichend Speicherplatz, um das auch zu machen, was man möchte? Sind die Guthaben der Handys vorhanden? Ja? Sind die Betriebssysteme der Handys untereinander kompatibel? Also sprechen die miteinander? Also, und ich sehe, das wissen wir doch auch als Erwachsene, Handys haben ein ganz hohes Ablenkungspotenzial. Können die Schüler dann wirklich auch die Finger vom Gerät lassen, wenn es um... Da haben wir Erwachsene ja schon Probleme.
In der Tat.
Ja. Also ist das, also von daher sehe ich den Einsatz von Handys im Klassenverband kritisch. Und wie gesagt, wir gucken ganz genau auch auf Bildungsgerechtigkeit und dass alle Kinder die gleichen Chancen haben zu lernen. Und das ist mit so einer Handy-Klasse nicht möglich.
Allen voran, die Grundschulen klagen darüber, wir haben es eingangs schon mal gehört, dass sie in ihrer Ausstattung ja irgendwie noch voll verhaftet sind im analogen Zeitalter, dass es kaum Infrastruktur gibt, dass an Lernformen im digitalen Umfeld nicht zu denken ist. Auf der anderen Seite ist ja vor allem der Lehrermangel an Grundschulen eklatant. Da wurde von der einen oder anderen Seite geäußert, Digitales im Unterricht und der Einsatz von digitalen Produkten im Unterricht könnte denen abhelfen. Können Sie sich dieser Forderung anschließen?
Also ich kriege da erstmal ganz spitze Ohren. Und da steigt auch gleich mein Blutdruck. Also wir wissen ja, dass der Lehrermangel, vor allem in den Grundschulen, der tritt ja immer offener zutage. Wir haben immer mehr Quereinsteiger in den Grundschulen im System. Das System wird, das ist kein gutes Arbeiten an den Schulen. Ich mag mir und möchte mir dann nicht vorstellen, dass man Schülerinnen und Schüler, wie auch immer, in Klassen vor Tablets oder PCs setzt, die dann da bitte unter Aufsicht vielleicht irgendwelche Lernprogramme abarbeiten. Also diese Vorstellung ist mir ein Graus. Und also das, finde ich, ist kein Weg mit diesem eklatanten Lehrermangel, der hausgemacht ist, in allen Kultusministerien umzugehen. Also davor mag ich nur entschieden warnen. Ich war selber Opfer eines eklatanten Lehrermangels in den 70ern. Uns fehlten jegliche Lehrer und Mathematik in der 7. Klasse, es wurde gerade Mengenlehre eingeführt, wurde bei uns dann so unterrichtet, dass vorne ein Französischlehrer saß. Ich habe das Buch noch vor Augen, ein blaues Buch hatten, wo wir dann unsere Aufgaben machten, dass wir dann umdrehen mussten, also auf den Kopf, und dann hatten wir die Lösung. Das war unser Mathematik-Mengenlehre-Unterricht in Klasse 7 eines Gymnasiums im ländlichen Raum an der Nordsee. Also davor warne ich. Das ist kein Unterricht, das ist Murks.
Wenn Sie, Frau Koch, dem Kultusminister Alexander Lorz jetzt zum Ende unseres Gesprächs was ins Stammbuch schreiben könnten, was würde denn da drinstehen?
Ach, ich würde sagen, Herr Lorz, hören Sie öfter mal auf uns. Das wäre schön.
Birgit Koch, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Hessen. Wir haben über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Und wir haben festgestellt, das ist immer noch eine Baustelle in Hessen und in Deutschland, aber es wird kräftig daran gearbeitet. Denn der Groschen ist gefallen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Es gibt viel Geld für Infrastruktur und es hat sich in der Politik die Erkenntnis durchgesetzt, dass Schüler Digitales nur dann nutzen und begreifen können, wenn auch die Lehrer auf dem Stand der Dinge sind. In einem Jahr werden wir hier an dieser Stelle wieder Noten verteilen und hoffen, dass das Klassenziel ein bisschen näher gerückt ist. HR Info Netzwelt als Podcast überall da, wo es Podcasts im Netz gibt, in der ARD Audiothek und natürlich zum Runterladen auch bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.